Wo ist dein Gott, heißt die Predigt. Und wenn es im Alten Testament heißt, Gott wohnt im Lob seines Volkes, also da war das ja schon mal hier im Lied des Chores. Schönen Dank. Man muss sich auch manchmal selber danken. Ne? Macht ja sonst keiner. Okay. Ich bekomme noch gerade ein Glas von der Andrea, weil es ist trockene Luft hier. Dankeschön. Ich lese den Text aus Markus 10, 17 bis 27. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Da schaute Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, ins Reich Gottes zu kommen. Seine Jünger waren über diese Worte erschrocken. Aber Jesus betonte nochmal: Ja, ihr Lieben, wie schwer ist es doch, ins Reich Gottes zu gelangen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Darüber waren die Jünger noch mehr entsetzt und sie fragten sich: Ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Soweit der Text, die meisten werden ihn kennen. Als erstes möchte ich mal eine Abgrenzung vornehmen mit einem anderen Text aus einer Illustrierten. Da hieß die Überschrift: In den Fängen der Sekte. Eine bekannte Sängerin sei ihres oberflächlichen Lebens überdrüssig geworden. Sie ließ sich auf einen Ritus ein, der Seelenruhe verhieß, aber rigiden Gehorsam forderte. Und nach musste sie ihr ganzes Vermögen spenden, um immer neue Behandlungen zu bezahlen. Man nannte es Befreiungen. Schließlich war sie in ihrer eigenen Welt gefangen, nicht mehr zugänglich für Verwandte und ihren verzweifelten Agenten. Sie aber wusste überhaupt nicht, was man von ihr wollte. Sie hatte kein mehr Interesse mehr an einem Kontakt zu ihrer Familie. Es zählten nur noch die Sitzungen der Sekte und ihr Leben mit dem Oberhaupt. Sie war glücklich, so glücklich, dass sie am vorigen Sonntag zufrieden aus dem Leben schied. Gegen die Sekte wird ermittelt. Soweit die Geschichte aus der Illustrierten. Ist das die Geschichte, die wir gerade aus der Bibel gehört haben? Erst alle Gebote halten, ist das noch nicht genug? Auch noch alles Geld abgeben? Was verlangt Jesus hier eigentlich? Ist das nicht unmenschlich? Warum wird dem Menschen nach der Freiheit auch noch das Ersparte genommen? Ist das die Geschichte? Nein, das ist die Geschichte nicht. Nein, nochmals nein. Nicht die Geschichte der menschlichen Entmündigung und Enteignung durch ein religiöses System. Im Gegenteil, unsere Geschichte ist die Geschichte der Herausforderung des Lebens, eine Geschichte der Zumutung wahrer Freiheit. Ich betrachte den Text jetzt mal. Ein Mann kommt zu Jesus. Matthäus schildert dieselbe Begegnung. Da ist es ein Jüngling, ja, der reiche Jüngling, das ist ja das bekannte Überschrift. Bei Lukas ist es ein Vorsteher. Okay, in Markus lässt es offen, wer es ist. Man kann sich seine eigenen Gedanken machen. Und ihn treibt die uralte Frage des Menschen: Wie erlange ich ewiges Leben? Wie erlange ich Leben, was die Zeit überdauert? Ein Leben, das mich erhebt aus den weltlichen Liederungen. Die Frage, die Frauen und Männer aller Epochen denen stellten und stellen, die, denen sie Wissen über die Geheimnisse des Lebens zutrauen. Schamanen, Priestern, Gurus, Ärzten, Genforschern, die Unsterblichkeit erlangen, das ist der Menschheitstraum. Zurück in den Garten Eden, zum Baum des Lebens, ins Paradies. Der, der Jesus fragt, scheint jedoch zu ahnen, dass unendliches Leben nichts ist, was der Mensch sich mit eigenen Mitteln verschaffen könnte. Denn er fragt nicht, was muss ich tun, damit ich mir ewiges Leben verdiene? Nein, er fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme, ererbe, sagt Luther. Die Erbe ist ein Geschenk, ist nicht der Lohn für Leistungen. Es geht ihm also in der Frage damit, ob es etwas gibt, was seine Chancen als Erbe steigern kann. Und Jesus macht es ganz traditionell, wie die Priester im Tempel das auch machen, verweist ihn auf die 10 Gebote hin. Dabei fällt mir auf, dass er zunächst mal nur die Gebote nennt, die sich mit dem Verhältnis zu Menschen beschäftigen. Also nicht töten, nicht ehebrechen, stehlen, berauben, Vater, Mutter ehren halten. Ja, erhält Jesus zur Antwort, das hat er ja alles beachtet von Kindesbeinen an. Aber jetzt kommt dieser anstößige Satz von Jesus. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Warum stößt denn Jesus diesen gutwilligen Mann offensichtlich? Wir hätten ihn gerne in der Gemeinde. Warum stößt er ihn so vor den Kopf und auch seine Jünger dazu? Und noch dazu, wo es kurz zuvor hieß, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Wieder so ein Wort, das meine Happy-End-Erwartungen bei Jesus' Worten über den Haufen wirft. Da kommt ein Rechtschaffener, der die Gebote besser befolgt als unser einer. Und das reicht Jesus noch nicht. An anderen Stellen in der Bibel wird er ja ähnlich drastisch. Erinnert ihr euch, einen, der mit ihm ziehen will, beschreibt er die Nachfolge als Leben eines Obdachlosen, ärmer dran als jedes Tier. Ein anderer, der seinen Vater beerdigen will, ehe er sich Jesus anschließt, erhält die barsche Antwort, lass doch die Toten ihre Toten begraben. Also solche Zumutungen klingen anders als so manches Loblied bei uns mit Leben auf sonnigen Höhen. Der Schreck darüber sitzt tief, auch bei Jüngern, die ja auch immerhin ihr Fischerboot und ihre Zollstation zurückgelassen haben, um mit Jesus zu ziehen. Das ist der Schreck, der sich immer einstellt, wenn ich merke, Gott will mich ganz. Erschrocken zieht der traurige Fragesteller davon. Hat er gemerkt, dass das, was Jesus sagt, sich auf ein anderes Gebot bezieht, nämlich auf das erste Gebot, du sollst keine Götter neben mir haben? Die anderen Gebote waren in dem Fleisch und Blut übergegangen, die waren ja so schön praktisch. Aber die Bedeutung des ersten Gebots wird im Fleisch jetzt erst in aller Konsequenz benutzt. Er fühlt sich überfordert und zieht sich zurück. Und die Jünger? Jesus spricht sie fürsorglich an. Ihr Lieben, sagt er. Liebe Kinder, sagt, übersetzt Luther. Ja, ihr Lieben, wie schwer ist es doch, ins Reich Gottes zu gelangen. Wie schwer tut ihr euch damit zu sehen, wie groß Gott in Wirklichkeit ist. Sonst würdet ihr begreifen, dass daneben der größte Schatz verschwindend kleiner ist. Es kommt auf die Maßstäbe an, sagt Jesus. Solange einem, der reich ist, sein Vermögen zu groß erscheint wie ein Kamel und seine Ahnung von Gott so klein wie ein Nadelöhr, so lange wird er nicht ins Reich Gottes gelangen. Denkt an meine Worte, als sie auf dem Berg waren. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Reichtum. Doch die Unruhe bleibt. Wer kann dann selig werden? Wie stellt man's an? Du kennst uns doch, wir schaffen das nicht. Wir sind doch normale Menschen, nie im Leben. Ich kann sie gut verstehen. Mir geht es ja oft auch so. Der Blick auf das ganze Ausmaß, was Christsein bedeutet, kann erstmal entmutigend wirken. Wie wünsche ich mir manchmal den Glauben der Berge versetzt, aber oft erlebe ich, dass es nicht mal dazu reicht, einen kleinen Stein ins Rollen zu bringen. Und ich frage mich, bin ich nicht in derselben Lage wie der Reiche, der zu Jesus kommt? Denn ich habe ja ein Dach über dem Kopf, ich habe regelmäßiges Einkommen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr arbeite, kommt das Geld trotzdem. Ich kann trinken, bin gesund, ich kann heizen, wenn es kalt ist. Auch ich besitze viele Güter. Wie der Unbekannte damals. Auch mich treibt die Angst vor dem Tod, die Sehnsucht nach einem unzerstörbaren Leben. Doch was herrscht in meinem Leben? Welchen Herren diene ich? Wie ist die Antwort auf die Frage, gib alles auf und folge mir nach? Gehe ich nicht auch erschrocken davon, indem ich mir eingestehe, bekomme ich ein schlechtes Gewissen? Es fragt, es bohrt, es lässt mich an mir zweifeln. Genau in diese Gemütslage zielt der Schluss des Predigttextes. Jesus aber sah sie an und sprach, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Der Trost dieses Satzes soll ja Folgendes machen. Er soll aus verzagten Jüngern von Gott Erwählte machen. Dann ist man in einer anderen Situation. Er traut es mir zu, die Nachfolger seines Sohnes anzutreten. Gott traut es mir zu. Die Frage ist nicht mehr, wer traut sich das zu, sondern wer traut mir das zu. Wir kommen hier an eine Stelle im Glaubensleben, so ein bisschen tiefer gebohrt, wo wir hinterfragen sollen, was wir anbeten und was wir erstreben. Martin Schleske, der Geigenbauer und mystische Wegfinder, schreibt Folgendes. Anstatt herzensblind den Höchsten anzuklagen, den wir für allmächtig halten, und zu fragen, warum denn dann trotzdem so viel Leid in unserer Welt geschieht, sollten wir fragen, wie viel die Gottesliebe in unserer Welt erträgt. Wir sollten ehrlich sein. Wir sehen uns ja gar nicht nach einem allmächtigen Gott, sondern nach einem allmächtigen Segen. nicht nach der Liebe eines Gotteswillens, der uns formt, verändert und erzieht, dass wir bereit wären, dem größeren Willen zu dienen, sondern wir wollen einen göttlichen Segen, der unserem Eigenwillen, unseren Plänen und Impulsen dient. Wir sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Sei allmächtig, aber nicht in uns. Wo ist dein Gott? So habe ich die Predigt überschrieben. Ist er ein Weltenlenker, der alles an Marionettenfäden hält? Ist er ein Wunscherfüller und Glücklichmacher, der mir Sorgen vom Leib hält? Oder lasse ich ihn an mich heran, jenseits von Glaubensdogmen, moralischen Richtigkeiten und geputzten Schuhen? Der amerikanische Late-Night-Host Stephen Colbert hat einmal gesagt, meiner Erfahrung nach dient man nur dem wirklich, was man liebt. Denn dienen ist sichtbar gemachte Liebe. Wenn Sie Ihre Freunde lieben, werden Sie Ihren Freunden dienen. Wenn Sie Gemeinschaft lieben, werden Sie Ihrer Gemeinschaft dienen. Wenn du Geld liebst, wirst du Geld dienen, deinem Geld. Und wenn du nur dich selbst liebst, wirst du nur dir selbst dienen und wirst aber auch nur dich selbst haben. Also nicht zu gewinnen streben, sondern versuchen, andere zu lieben und anderen zu dienen und hoffentlich diejenigen zu finden, die dich im Gegenzug lieben und dir dienen werden. Soweit Stephen Colbert. Gott macht mich ihm genehm. Kennt ihr dieses Morgenlied? Das bedeutet, Gott ist es, der mir Kraft verleiht, der mich fähig macht, Jesus nachzufolgen. Aber wir haben die Macht, das nicht zuzulassen. Wir können zumachen. Nochmal zur Erinnerung. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, sagt Jesus. Für ihn ist alles möglich. Es ist Gott ja bekannt, wie Menschen sind. Schließlich hat er sie geschaffen. Die dazu neigen, ihre eigenen Wichtigkeiten zu groß zu machen, wie ein Kamel und danach resigniert auf ihr Nadelöhrglauben zu schauen. Deshalb schenkt er ihnen Gnade und macht sie frei für den nächsten Tag. Ich merke an euren Gesichtern, ihr seid noch nicht überzeugt, ich auch noch nicht. Wie sieht das praktisch aus, höre ich euch fragen. Macht jetzt nicht wirklich Sinn, Beispiele aufzuzählen, dann wird es verwässert. Aber anders als in Palästina vor 2000 Jahren, wo alle Israeliten inklusive Jesus selber vom unmittelbar bevorstehenden Ende der Geschichte, also von der Apokalypse ausgingen, müssen wir ja weiterleben. Sagt ihr zu Recht, alles aufgeben und den Armen geben, würde ja vielleicht auch letztendlich nicht helfen, weil ich dann selber arm wäre. Wie also überlebt diese Aufforderung Jesus aus seiner Zeit heute? Denn sie steht ja noch da, sie gilt ja noch, aber wie überlebt sie heute? Zu was fordert sie uns heute heraus in unserer Zeit? Dazu gibt der Apostel Paulus schon einen Hinweis im Korintherbrief. Das war ja schon 80 Jahre später und Paulus hat irgendwie gemerkt, so ganz bald kommt Jesus nicht wieder anscheinend. Wir müssen die Zwischenzeit auch überbrücken. Und er sagt, 1. Korinther 7, aber eins muss ich euch sagen, Brüder und Schwestern, die Zeit ist knapp. Künftig gilt, wer eine Frau hält, soll so leben, als hätte er keine. Wer weint, soll sich nicht von der Trauer gefangen nehmen lassen. Wer sich freut, soll sich nicht in der Freude verlieren. Wer etwas kauft, soll es nicht festhalten wollen. Und wer die Dinge dieser Welt benutzt, soll gut auf sie verzichten können. Denn die Welt, so wie sie ist, vergeht. Ja, ich hoffe nicht, dass Männer jetzt ihrer Frau sagen, wieso, ich soll doch so leben, als wenn sie, wäre ich nicht verheiratet, wenn sie mit ihrer Freundin im Arm nach Hause kommen. So hat Paulus das garantiert nicht gemeint. Es geht um die Haltung des innerlichen Loslassens. Zum Beispiel in einer Ehe, dass ich den Partner nicht zu besitzen trachte, ihn ausquetsche, sondern dass ich ihm seine Freiheit lasse. Die Freiheit, immer wieder zu mir zurückzukommen. Oder dass ich die Güter, die ich besitze, einsetze zum Wohle derer, die mir wichtig sind. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Gott traut mir das zu. Das muss ich mir immer wieder sagen. Vielleicht sage ich noch was zu diesem schillernden Vers, der vielleicht bei euch noch so ein bisschen quer im Hals steht. Für Gott ist alles möglich. Da klingt ja die Allmacht Gottes heraus, vor der wir manchmal etwas ratlos stehen, denn wir sehen davon ja so wenig. Wie ist das mit der Allmacht Gottes in der Welt oder in mir, in meinem Herzen? Ich lese dazu zum Schluss nochmal aus Martin Schleskes Buch Werkzeuge. Der allmächtige Gott hat eine Welt erschaffen, in der er nicht allmächtig ist. Diese Entscheidung Gottes, durch die Leid und Liebe erst möglich werden, bekommen wir zu spüren. Und mit Jesus ereignete sich kein allmächtiges, sondern ein angreifbares Gottesgeschehen. Wunder und der Heilung und Wunder des Zerbrochenen, die Welt als ein Milieu, in dem der Mensch eine wirksame, aber nicht unterwerfende Gotteserfahrung zu durchleben hat. Anstelle von Allmachtserfahrungen ein lebenslängliches Zusammenspiel mit Wirkungen Gottes. Sie will ich erlernen, in der Bereitschaft, wenn nötig, auch enttäuscht zu werden. Das ist das Wesen der Liebe. Soweit Martin Schleske. Wo ist dein Gott? Mach dich auf. Fang an, das Zusammenspiel mit ihm zu lernen. Es ist ein Gott, der sagt, ich bin da und ich werde sein. Dieses Lied singt uns jetzt der Chor.